Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des System Matters Rollenspiel Podcast. Mit mir dabei ist der Matthias.
Hallo.
Und der Daniel. Und
hallo.
Diesmal eine Folge, die wir schon mal aufgezeichnet haben, aber aus technischen Gründen nicht senden konnten. Wir fangen aber natürlich mit unserem aktuellen Blog an, den wir diesmal ein wenig anders gestalten. Nämlich mit unserem RPC-Rückblick verbinden, wobei unser RPC-Rückblick etwas übertrieben ist. Es war nur eine Person von uns da, aus verschiedensten Gründen. Und darum frage ich ganz einfach, Daniel, was hast du dir gekauft, was gab's Neues, was war besonders an dieser RPC?
Was hast du erlebt?
Genau.
Da ihr ja offensichtlich Besseres zu tun hattet, als auf die RPC zu gehen, habe ich dann mal die Fahne hochgehalten. Und wir hatten auch wieder einen Stand, also wir konnten wieder ein Analogspieler, Fansign, Cthulhus Rufstand machen. Vielen Dank dafür nochmal an Greifenklaue, der sich da reingehängt hat und den Stand organisiert hat. Und ja, wir kamen an am Samstagmorgen, vollgepackt mit den ganzen Cthulhus Rufsachen. Wir hatten also Mappen dabei und die aktuelle Ausgabe und so einen Aufsteller hatten wir sogar. Ja, und wir waren dann in dieser Halle und irgendwie fanden wir diesen Stand nicht, weil der Stand verschwunden war. Also haben wir Glück gehabt und die Kollegen von der Dorp konnten uns dann etwas von ihrem Stand abtreten. Wir haben uns einen Tisch irgendwo hergenommen, ein paar Stühle.
War der Stand nicht da, wo er hätte sein sollen? Oder
wie? Ja, das Problem war, die Stände wurden wohl am Freitag schon verteilt und freitags hatte keiner Zeit hinzufahren.
Und ach, und dann hatte sich jemand breiter gemacht, als er durfte, oder?
Ja, ich bin da nicht ganz sicher. Entweder das oder es gab ein Problem in der Organisation. Es gab auch so eine Karte, wo dann die Stände drauf gezeichnet waren.
Ja.
Das Problem war, dass die Schriftgröße so ungefähr auf 2 runtergelaufen war. Und das konnte man beim besten Willen nicht mehr lesen. Und der hieß Analogspieler-Fansign-Stand. Und das war, naja.
Und ihr ganzen Zivis könnt ja auch alle keine Karten lesen, ne? Das kommt natürlich dazu.
Ja, richtig. Wie du als Veteran diverser Wehrpflichtseinsätze bist dann natürlich besser.
Ja, mit Karte Kompass hätte ich da sicherlich. Ja.
Veteran-Wehrleistender, das ist echt ein neuer Titel, ne? Also.
Naja,
okay,
gut.
Neben DorpTV waren wir jetzt, ja, ne?
Genau, richtig, DorpTV. Wir waren auch die Ersten direkt, die das Interview hatten bei DorpTV, glaube ich, mit Cthulhus Ruf. Sehr merkwürdig übrigens, Videos von sich selbst zu sehen, das ist etwas komisch.
Noch aber schlimmer gut, als seine Stimme zu hören, ne?
Letztes Jahr war ja noch besser, ja. Das war noch der absolute Kracher, als mir das Mikrofon in die Hand gehalten wurde. Und jetzt sag doch mal was. Ja, was war die Frage? Ich habe nichts verstanden.
Ja, wie war's denn dieses Mal vom Ambiente her? Also letztes Jahr hatten wir ja schon darüber gesprochen, mit der Computerspielhalle direkt integriert quasi, dass man da wirklich überhaupt kein Rollenspielgefühl oder noch nicht mal vernünftig Gespräche führen konnte.
Das war wesentlich besser. Also das war wirklich nicht ideal letztes Jahr, wenn man es mal so sagen möchte. Die Halle war unglaublich laut im letzten Jahr und in diesem Jahr war das wesentlich besser. Die ganzen Rollenspielrunden fanden in einer Extrahalle statt. Die Workshops fanden in einer Extrahalle statt. Also da, wo auch die Rollenspielrunden waren, dann gab es dann so kleine Workshop-Räumchen. Und das war so eine Mischung mit der Rheinschau, so eine Handwerksmesse und sowas. Das lief hervorragend. Also die war in einem anderen Teil der Köln-Messe. Die ganzen Computerspielsachen waren, ich weiß gar nicht, waren die in einem anderen Teil oder wurden die einfach nur abgewandt? Die Bühnen waren jedenfalls so abgewandt, dass du diesen Lärm nicht gehört hast in dieser Rollenspielmesse. Und was unfassbar war, es war Samstag schrecklich voll. Also wirklich voll. Habe ich bisher noch nie gesehen. Das kann, glaube ich, an mehrem liegen. Ich denke, dass viele Leute eben aus der Rheinschau dann auch nochmal geguckt haben, wo diese ganzen Leute in den Kostümen herkommen und wo die dann hingehen.
Ich wollte gerade fragen, vielleicht wurden die ganzen Handwerker erst durch eure Halle durchgelotst und mussten
immer... Nee, da musste man sich schon wirklich so hinbewegen. Da war auch nicht nur Handwerk, ne? Also konntest du irgendwie auch tauchen und klettern und hier von der Dorp, die hatten auch schon gewitzelt, dass dann irgendwie die Lab-Endzeit-Leute dann irgendwie zu diesen Kletterwänden gegangen sind und so. das muss wohl sehr beeindruckend gewesen sein. Aber insgesamt war das sehr nett. Also das Konzept war richtig gelungen. Das war eine richtig gute Convention.
Okay, also geht wieder aufwärts mit der RPC.
Auf jeden Fall. Also ich hatte ja auch hier so im Umkreis so gehört, ja, wird das denn so funktionieren hier? So ein Mischmasch aus diesen verschiedenen Messen und ergibt das überhaupt Sinn? Ist das noch ein Gesamtkonzept und sowas? Das hat sich als völliger Trugschluss herausgestellt. Also das ist ein wirklich hervorragendes Konzept. Ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass du wirklich einen gewissen Synergieeffekt hattest, weil da einfach ein sehr breites Publikum zu dieser Messe kam und auch der Messepreis stark gesunken ist im Vergleich zum letzten Jahr. Also ich bin sehr zufrieden gewesen. Ich finde, das war sehr gut.
Okay, aber kommen wir mal zu den Neuerungen. Also Cthulhus Ruf, hast du ja schon gesagt, da machen wir vielleicht kurz den Werbeblock, dritte Ausgabe habt ihr rausgebracht. Und einen Schuber für die ersten beiden, der aber, wenn ich es richtig gesehen habe, bei Facebook auch schon wieder fast vergriffen ist, oder?
Der ist bereits vergriffen, der ist auch
komplett weg. Ja. Okay.
Alle, die jetzt kommen, die hatten sozusagen Pech. Es tut mir dann sehr leid, aber wir wussten selbst nicht, wie viel Leute sowas überhaupt haben möchten.
Ja, aber generell eine gute, also kann man einfach ja auch mal an andere Zeitungsverlage oder so, die so mit sowas arbeiten. Ich überlege gerade so einen aventurischen Boden. Also einfach, das ist eine nette Idee, um so Zeitungen dann trotzdem vernünftig ins Regal stellen zu können, mit Buchrücken dann quasi auch.
Das ist das Wichtigste.
Nochmal als Feedback sozusagen von einem Käufer mitgegeben.
Ja, ich möchte gar nicht viel zu der dritten Ausgabe sagen. Ich meine, jeder kann sich dieses Video anschauen. Wir hatten, Thema waren so maritimer Horror. Wir hatten irgendwie einen Bericht über Lübeck da drin und ein Buddelschiffmuseum und einen Charakter der Ausgabe, der irgendwie so ein alter Seemann war, der
Piraten.
Piraten hatten wir als Archivheft. Das ist wichtig, sogar mit Regelanpassungen und neuen Regeln. Das war noch
schon ein für die siebte Punkt. Edition.
Nee, das ist so ein eigener Mischmasch. Der Hauptpunkt war unter anderem, dass man, wenn man kämpft, dass man dann nochmal bei einem Gleichstand, also wenn beide Gleichstand haben beim Kampf, also beide Kampfwürfe sind gelungen, dann würde ja im Cthulhu-System eigentlich nichts passieren, weil er hat einen erfolgreichen Angriff, ich bin aber erfolgreich ausgewichen. Hm. Und jetzt haben wir den Punkt, dass du gewisse Fechtschulen hast. Und dann machst du mal so ein kurzes Steinschere-Papierspiel mit Karten.
Okay.
Und dann wird das so ein bisschen palpiger. Und was auch sehr, sehr nett ist, ist eigentlich die Sache, dass du als Pirat auch Schätze vergraben musst, um geistige Stabilität zurückzugewinnen. Damit du weißt, ne, ich habe ja noch so einen Schatz und nicht alles ist verloren. Da waren noch mehrere von so Kleinigkeiten drin. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Also Stefan hat das vor allen Dingen gemacht. Da hat er wirklich exzellente Arbeit abgeliefert. Ganz toll. Ja, das sozusagen zu Cthulhus Ruf. Ansonsten habe ich tatsächlich nicht viel gekauft auf der RPC. Also das war jetzt meine erste Rollenspielmesse, wo ich wirklich, ja, sonst schleppe ich ja immer Tonnen von Büchern mit mir rum. Und es waren diesmal sogar nur zwei Dinge. Also ich habe mir Fiasco in der deutschen Version gekauft und den Roman Kugel in der Unterwelt von Michael Shee. Das ist eine Geschichte von Jack Vance eigentlich, das ist dieses Dying Earth Universum, wo es auch dieses schöne Rollenspiel gibt, was wir noch spielen müssen. Und da ist eben der Hauptcharakter Kugel, das ist so ein Trickser, der ist dann offensichtlich in der Unterwelt und mehr weiß ich von diesem Buch auch noch nicht.
Kannst du zu Fiasco vielleicht kurz was sagen? Das ist so ein Indie, ich glaube sogar Spielleiter frei, das Rollenspiel.
Es ist eher ein Erzählspiel als ein Rollenspiel. Ich bin jetzt auch gar nicht sicher, ob ich da so viel noch zu verlieren muss. Wahrscheinlich hat jeder Hörer die Tabletop-Folge mit Will Wheaton gesehen.
Weiß jetzt, dass er sie sehen kann.
Ne? Ja, genau.
Im Grunde ist das Spiel ein bisschen abstrakter als normales Rollenspiel. Das heißt, man hat ein Erzählspiel und man versucht, einen Film der Coen-Brüder zu machen. Und am Ende endet eben alles in einem Fiasko. das ist, ich bin selber noch nicht sicher, ob das funktioniert. Ich bin auch ziemlich sicher, dass der Matthias so eher so, ne, das ist nicht so wirklich was für mich sagen wird, wenn wir das testen.
Glaube ich auch.
Ja, ich...
Aber ich bin offen, ich bin sehr tolerant.
Das freut mich natürlich. Und ich weiß auch selber noch nicht genau, ob mir das am Ende so zusagen wird. Also das werden wir dann testen müssen. Ich bin aber doch sehr neugierig darauf. Das Buch ist ziemlich gut geschrieben. Also ich finde es auch sehr, sehr unterhaltsam. Die Übersetzung ist gut. Ich habe also nichts irgendwie bisher auszusetzen daran. Also es ist super. Und das ist generell, also das Produkt ist toll. Man kriegt dann noch so eine Karte dabei, wie dann eben der Spielablauf ist. Klasse. Also ich finde schön, dass das überhaupt übersetzt wurde. Weil ich hatte, bei dem Englischen habe ich echt überlegt, ob sich das lohnt. Aber auf Deutsch, da kann ich nicht dran vorbeigehen. Allein schon, um die Übersetzer ein bisschen zu unterstützen. Das ist super.
Genau, das ist ja ein unabhängig oder mehr oder weniger unabhängig produziertes Produkt. Genau. Wie teuer war das denn?
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube 20 Euro, 22 okay. Euro oder sowas. Hm. Irgendwie so in die Richtung ging das, glaube ich. Man braucht dann einfach nur noch ein paar W6. Da braucht man noch relativ viele. Aber ansonsten kann man dann schon loslegen. Ich denke, wir kommen noch mal in einer eigenen Folge darauf, bevor ich das jetzt hier so anreiße. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig.
Also Indie-Spiele können manchmal schwieriger, einfach nur kurz die Besonderheiten.
Ich muss auch sagen, das ist auch ein schwieriges Thema. Auch wenn ich die Tabletop-Folge gesehen habe, fällt es mir, also es würde mir jetzt sehr schwer fallen, das Ganze vernünftig zusammenzufassen. Also ja, im Sinne von Erzählspiel, in dem man Szenen nachahmt, wo auch nicht immer alle Charaktere involviert sein müssen, ne? Da kann ich nur empfehlen, wenn da, ja, für wen immer diese paar Brocken jetzt interessant klingen, guckt euch das mal an. Da kann man das direkt in Aktion sehen, wie das dann aussieht.
Aber ich bin sicher, dass die meisten schon die Folge kennen. Also, das, ich
glaube, ja, wir
das
haben ja vielleicht auch welche vor. Leute, die eben das noch nicht so, nicht so in der Szene drin sind. Und
ja, und, oder die nur, die haben nur uns als Informationsquelle.
Genau.
Und,
nein, ich finde, die sind auf uns angewiesen.
Okay. Ich habe natürlich auch noch den Splittermond-Schnellstarter mitgenommen. Da musste ich zwei noch von retten. Das war nicht einfach. Die gingen ziemlich schnell weg. Ich habe mir den Splittermond-Workshop nicht angeschaut. Habe auch sonst nicht viel mit Splittermond zu tun. Aber Patrick fand Splittermond sehr interessant. Und da habe ich ihm das Ding natürlich mitgebracht.
Das ist jetzt so übertrieben, aber ich meine, ja, okay. Als Teil dieser Community müssen wir uns natürlich mit dem... also ich würde mal sagen, das war in den letzten Monaten das meistdiskutierte Rollenspielsystem, und darum muss man sich das natürlich, werden wir uns das auch nochmal angucken vor der Spielemesse, wo dann das Regelwerk meines Wissens erscheinen soll.
Was ich schön finde, ist eigentlich das Artwork. Also das Design finde ich sehr hübsch, aber wie gesagt, vom Inhalt kann ich ja wirklich nichts so sagen. Also das ist so ein Ding, das ist nicht so meine Richtung von Spiel, muss ich zugeben. Ich hoffe, Patrick macht dann irgendwann mal die Proberunde. Würde mich mal interessieren.
Pro-Runde machen wir. Ich weiß auch nicht, ob ich's. Das ist bei mir immer die Frage, neues Fantasy-System, wenn man schon mindestens eins hat und noch zwei weitere im Regal, die man spielen kann. Ja, ich sag jetzt einfach mal, so zwei, die mir gerade im Kopf rumspucken, die ich auch noch testen will. Ist dann das vierte oder fünfte oder sechste von mir aus, was man noch da hat, ist es das, was. Was ist das Besondere und warum sollte man sich da nochmal in neue Regeln einarbeiten? Aber die Grundregeln gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Und dann berichten wir auch darüber. Wir haben ja eine journalistische Verpflichtung, quasi dem auch nachzugehen.
Ja, natürlich. Ja, sonst, dann gab es natürlich noch den Cthulhu-Neuerscheinungs-Workshop. Und was da eben mir aufgefallen ist, waren die massiven PDF-Veröffentlichungen, die demnächst kommen. Oder sagen wir mal, Wiederveröffentlichungen. Also viele, viele Produkte bei Cthulhu sind eben vergriffen. Gerade auch die Sachen aus den Cthulhuinen Welten. Oder eben die Sachen, die sehr früh erschienen sind. Oder wie jetzt eben das Maleus Monstrorum, das große Monsterhandbuch, ist nicht mehr im Druck verfügbar. Das gibt's dann aber bald wieder als PDF. Und das ist natürlich jetzt eine schöne Überleitung zum zweiten Teil unseres Podcasts.
Du bist ein ganz schöner Fuchs hier.
Weiß, ne?
Ganz großartig.
Und wir hatten ja schon angekündigt, wir hatten schon mal eine Folge zum Thema PDFs gemacht. Und jetzt widmen wir uns dem Ganzen nochmal. Und ich...
Von einer anderen Seite.
Von einer anderen Seite. Ja, der erste Punkt wäre einfach, PDFs sind natürlich... nur in einem gewissen Rahmen attraktiv. Und ich finde, Für mich wurden die PDFs erst attraktiv, als das Peripheriegerät auch vorhanden war. Da hat sozusagen Matthias dann den Ausschlag gegeben, denn der hat sich dann sehr intensiv mit den Tablets beschäftigt und was man da so bekommen kann. Und das Ding, was wir jetzt haben, ist eigentlich ganz gut.
Ja, ist ja auch schon ein bisschen was her und wir haben quasi uns für so ein Preis-Leistungs-Schnäppchen entschieden, wo der Fokus im Grunde nur darauf lag, einigermaßen sinnvoll und zügig PDFs lesen zu können. Und da muss ich sagen, da sind viele im Freundeskreis dann mit darauf, auf dasselbe Modell mit eingestiegen. Und ich glaube, die Frage ist aber, haben wir das im Rollenspiel seitdem, glaube ich, nicht mehr benutzt, oder? Das ist bei dir noch in regelmäßigem Einsatz als PDFs-Lesegerät, bei mir eher seltener, gebe ich zu.
Also ich lese tatsächlich sehr regelmäßig. Ich habe erst letztens, mir die beiden GURPS-Bücher Suppressed Transmissions 1 und 2 gekauft von Kenneth Hyde. Und das sind leider sehr gute Bücher, die auch einen sehr hohen Sammlerpreis haben, wenn man das noch gedruckt haben möchte. Es ist einfach eine Schande, dass man die Dinger nicht mehr kriegt, gedruckt. Und ja, gut, jetzt kann ich mir das Ding kaufen und ich kann es sogar lesen. Früher habe ich PDFs gehabt und die lagen dann einfach nur auf der Festplatte rum.
Ich sag mal, wir waren jetzt bei dem Tablet als Peripheriegerät und ich muss sagen, war für mich auch im Grunde die Notwendigkeit, weil ich weiß nicht, wie ihr das seht, muss man vielleicht noch einmal verdeutlichen, ich lese ungerne PDFs. Ich war immer, bin sowieso schon eher Buchverfechter, aber PDFs dann auch am Bildschirm, hier an meinem Schreibtisch lesen zu müssen, finde ich unpraktisch. Und deswegen war ehrlich gesagt für mich klar, wenn es die Möglichkeit dann gibt, wenn diese Tablets dann bezahlbar werden, dann kann man sich vielleicht mal mit der Industrie anfreunden.
Also ich muss auch sagen, ich bin auch kein Verfechter von auf dem Monitor starrend lesen. Hat bei mir auch nicht geklappt. Bin ich dann häufig daran gegangen und habe mir die ausgedruckt. Habe mir auch so eine kleine Bindemaschine hier irgendwie gekauft, damit man die halbwegs vernünftig dann auch zusammenpacken kann. Aber das ist eben trotzdem irgendwie dann noch was anderes. Es ist doppelt gemoppelt. Auch wenn man Tintenpatronen für Tintenstrahler oder so häufig ja auch günstig bekommt und das darum den Preis auch nicht in die Höhe jagt, ist es trotzdem ja auch aufwendig. Es kostet Papier und es sieht einfach auch nicht so gut aus wie so ein Buch. Darum war ich da auch sehr lange skeptisch, aber jetzt Tablets und vor allen Dingen, ich habe jetzt mir mal eine Mini-Variante von einem Tablet geholt, da finde ich es sogar noch ein bisschen angenehmer darauf zu lesen als auf den DIN A4 großen. Die sind dann nochmal einen kleinen Tacken kleiner. Da komme ich inzwischen immer besser damit klar, weil zum Beispiel E-Books, die ja inzwischen so ein bisschen auf dem Vormarsch sind, haben mich bisher auch noch nicht umgehauen. Also da gemütlich in ein Buch zu blättern, ist eben noch ein anderes haptisches Gefühl.
Da nur kurz, um bei der technischen Seite einmal kurz zu bleiben, weil das gehört ja doch irgendwie dazu. Heißt das jetzt, du liest auf etwas kleinerem als einem 10 Zoller?
Genau, also ich habe ein iPad Mini, oder also der gibt es ja glaube ich auch von Samsung. Von Samsung gibt es ja glaube ich inzwischen auch kleinere Modelle. Also ich weiß nicht, ob es inzwischen auch generell das schon weiter ist, ne? Aber von den beiden weiß man es inzwischen, oder weiß ich es zumindest. Und ja, das ist dann so ein kleinen Tacken Greis, ich glaube ein bisschen größer als DIN A5 und ja.
Ich will da nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber theoretisch haben wir, weil bei uns war wichtig im Grunde, oder ich dachte, es wäre mehr oder weniger eine Notwendigkeit, und bei der Qualität war es dann auch eine Notwendigkeit, dass wir, ich wollte quasi die PDF-Seite, die DIN A4-Seite in einem Bild wiedergeben können und auch so lesbar haben, ohne scrollen zu müssen. Das ist jetzt, das war auch bei dir nicht der Fall.
Ich habe jetzt noch nicht so die wirklich schwierigeren PDFs mir darauf angeguckt. Das müsste ich vielleicht mir nochmal angucken. Aber bisher hatte ich da noch keine Probleme, dass okay, ich da gedacht habe, das passt nicht. Aber das hatte ich manchmal beim Größeren auch schon, dass ich dann gedacht habe, das ist unscharf oder was auch immer. Nein, aber worauf ich nochmal hinaus wollte, ist die Gründe, warum PDFs für mich auch eine sinnvolle Alternative geworden sind zum einen die von dir schon angesprochenen alten Bände, die es nicht mehr zum vernünftigen Preis als Druck gibt. Das ist ja, da kommen ja inzwischen auch viele Verlage dazu, dass gleichzeitig oder zumindest jetzt so nach und nach dann auch ältere Publikationen wieder ins Netz zu stellen dann.
Ja, D&D zum Beispiel, das war noch so ein ganz großes Ding. Es ist jetzt schon ein bisschen her, aber das war so ein, Wizards hatte sich komplett eigentlich von diesen PDF-Sachen verabschiedet, ist jetzt wieder dabei. die ganzen alten Dungeons und Oldschool-Sachen wieder online zu bringen. Und das läuft wohl sehr gut.
Was für mich der zweite Punkt war, wo das bei mir versteckt aufkommt, sind Kickstarter und solche Geschichten.
Ja.
Also interessante Rollenspielsysteme, die in den USA entwickelt werden, wo man sonst ja vielleicht noch überlegen würde, ob man das fürs Regal mitnimmt. Ich meine, wie viel davon man spielt, ist ja noch eine ganz andere Frage, aber klingt erstmal interessant, wenn man sich angucken. Wird man vielleicht sogar auch kaufen, weil irgendwie 20, 30 Dollar so ein Regelwerk wird man vielleicht sogar noch machen, aber da kommen ja dann meistens irgendwie noch 10 bis 20 Dollar Versandkosten drauf und dann ist man bei 40, 50 Dollar oder 40, 50 Euro dann am Ende für ein Regelbuch. Und das ist dann für eine Indie-Sache, wo man noch nicht mal genau weiß, spielt man die, wie gut findet man das am Ende, ein bisschen viel. Und meistens kriegt man dann ja auch für einen Zehner dann das PDF, kann also gleichzeitig dieses Projekt unterstützen und hat es dann als PDF-Variante ganz legal und brav unterstützt und gekauft und kann es dann eben auf dem Reader oder ausgedruckt oder wie auch immer benutzen. Also das ist der zweite Grund für mich, warum PDFs ein stärkeres Gewicht bekommen.
Ja, man denke auch zum Beispiel an das Deadlands Noir, habe ich mit gekickstartet. Da bekam man dann auch tatsächlich schon so vorab die Sachen, die man, die Designer sozusagen schon fertig hatten. Da konnte man also schon drin rumlesen. Oder Fate Core ist ja auch so ein Ding. Da konnte man eigentlich mit relativ wenig Geld, ich glaube, ich habe das gedruckte Buch und dann alles andere als PDF, da hat man massiv Material gekriegt. Also es ist wirklich unglaublich, was man da noch als PDF irgendwann im Laufe der nächsten 5 Jahre oder so zugeschickt bekommt. Also
ja, diese ganzen Stretch Goals, genau, die ja häufig dann auch erstmal nur als PDF kommen, weil der Druck sich dann auch nicht lohnt für die einzelnen Geschichten. Ja, das stimmt.
Anderer Vorteil ist natürlich auch der Punkt, ich habe jetzt Lust, hier mir GURPS Indien zu kaufen. Ich kaufe das Ding und ich habe das nach 5 Minuten auf meinem Tablet. Im Idealfall.
Das ist ein wichtiges Argument. Ich finde, da sollten manche deutschen Shop, die vielleicht nicht über RPG Now arbeiten, auch nochmal deutlich machen, wie schnell kriege ich denn so ein PDF. Also ich wollte mir letztens ein Buch eben als PDF am Samstagnachmittag kaufen, um Sonntag nutzen zu können und habe es dann am Ende nicht getan, weil ich nicht wusste, klappt das zeitnah. Ne? Also habe ich das dann oder, das habe ich in Deutschland auch schon mal erlebt, ist aber durchaus ein paar Jahre her, man zahlt es dann per PayPal und kriegt dann am Anfang der Woche irgendwann eine E-Mail, wo man sich das dann runterladen kann. Dann geht dieser Schnelligkeitseffekt natürlich total verloren, weil dann kann ich es mir auch als Buch bestellen, habe es dann genauso schnell. Also das ist dann nochmal so ein Zusatzargument. Aber inzwischen, vielleicht um dann noch einen Bogen zu schlagen, gibt es auch häufiger oder fangen die ersten ja an mit Bundle-Angeboten. Also bei Pig and bei Ulysses gibt es das jetzt für manche DSA-Produkte, dass du eben das Buch plus PDF für ein paar Euro mehr bekommst. Ich glaube, bei Savage Worlds hatten sie das auch gemacht, zumindest zum Start. Also Vorbesteller haben das dann günstiger auch zusammengekriegt. Und ich glaube, auch beim 13-Mann-Verlag gab es auch schon die ersten Aktionen PDF plus Buch für ein bisschen mehr. In England, muss man ja noch dazu sagen, sind sie da schon ein bisschen weiter. Da kriegst du ja häufig das Buch und das PDF direkt zusammen. Also wenn ich mir hier manche Sachen für Trail of Cthulhu bestellt habe, dann habe ich, bevor ich das Buch hatte, schon den Link, wo ich mir das herunterladen kann. Das PDF, was auch nicht unpraktisch ist, gerade für Handouts und Karten oder so, die da drin waren, da muss man nicht gucken, wie man das aus dem Buch mühsam rauskopiert, sondern kann direkt mit der Originaldatei arbeiten.
Das finde ich extrem elegant. Ne? Also, dass man, wenn wir dann später zu der Verwendung am Spieltisch kommen, muss ich sagen, ist das eigentlich großartig.
Da würde ich nämlich jetzt schon überleiten. Ich meine, wir können natürlich jetzt auch noch mit den Nachteilen zum Thema PDF gehen.
Ja, da kommen wir vielleicht automatisch hin.
Wir haben jetzt ja über die, mehr oder weniger die Verbreitung gesprochen. Da ist eigentlich auch nichts Negatives jetzt von mir so zu sagen. Es gibt bessere Möglichkeiten, Sachen, auch gerade alte D&D-Beispiel finde ich super, verfügbar zu machen, die auch schon längst nicht mehr da sind oder die man vielleicht dann nicht mehr in den Druck geben würde. Dann die Möglichkeit für Leute, zusätzliche Bonus-Abenteuer einfach so als PDF auf deren Seite zu stellen und sich um keinen weiteren Vertrieb mehr zu kümmern. Auch neue gute Möglichkeiten. Da fällt einem eigentlich kaum was Negatives ein, es sei denn, man betrachtet dann den Preis. Und ich sag mal, da hattet ihr jetzt mehr so den Überblick. Patrick hat die Bundle-Angebote angesprochen. Wenn das Problem langsam in den Griff kommt, reden wir eigentlich da
Da muss ich noch von. Da muss ich einmal ein Beispiel machen. Also, es tut mir in der Seele weh, aber ich werde jetzt wieder über Pendragon erzählen. Aber jetzt können sich alle Leute freuen, die Pendragon hassen. Dieses Spiel hat unglaublich teure PDF-Preise. Wenn ich für ein 48-seitiges Buch in Anführungszeichen, $16 bezahlen muss, dann ist meine Schmerzgrenze bei weitem überschritten. Also, das ist mir einfach zu teuer. Ich weiß, der Autor bezahlt werden soll und der Layouter soll bezahlt werden und der Lektor soll bezahlt werden und so weiter und so weiter. Aber das ist zu teuer. Das tut mir sehr leid, dass da kaufe ich, wenn zähneknirschend. Aber wie sieht's denn mit diesen Bundle-Angeboten aus?
Also ich habe jetzt die Preise noch nicht, aber ich glaube, du sparst durchaus was dabei. Ich habe das jetzt nicht genau im Überblick, ne? In der Regel kosten, glaube ich, bei Ulysses, ich will mich da jetzt nicht festlegen. Also wenn ich jetzt hier eine falsche Zahl sage, dann kann man das in den Kommentaren gerne korrigieren. Ich habe das jetzt nicht nochmal genau nachgeprüft. Ich glaube, so 2/3 des Buchpreises. Und da sind es jetzt wirklich nur ein paar Euro, die das mehr sind, ne? Also irgendwie dann die Hälfte nochmal drauf oder so. Ich meine, ich kann gerne mal eben nachgucken, bevor ich.
Also ich weiß zum Beispiel, dass man bei den, ich glaube, Pelgrane Press war es doch, da hatten man die Dinger da nicht gratis dazu bekommen.
Bei Pelgrane Press, genau, das war das, den ich gerade angesprochen habe, da bekommst du es direkt mit dazu. Ich gucke gerade mal hier es ist unterschiedlich, was die PDF-Preise bei Ulysses angeht. Hier im Klingentänzer sehe ich jetzt für die Hälfte des Originalpreises und bei anderen ist es ein 2/3. Also beim aktuellen Abenteuerband ist das ungefähr 2/3 und ich meine, die Bände wären dann irgendwie wirklich so um die 10 Euro mehr, die man dann für ein PDF plus Dings bekommt. Das ist ja auch noch nicht ganz offiziell, aber ich finde die Preise sind durchaus noch ein Problem. Ich meine, mit diesen Bundle-Angeboten löst sich das vielleicht so ein bisschen, dass man eben beides kriegt. Wir haben auch in Deutschland ja irgendwie PDFs für 10 Euro oder so, die dann um die 50 Seiten haben bei, obwohl das sind glaube ich 6, 7, aber wo man sich auch fragt, ist das nicht einfach auch zu viel und vor allen Dingen auch der Unterschied dann manchmal, ne? Also das eine Drittel, was man spart und dafür hat man es nicht gedruckt. Mag auch vielen einfach dann zu viel oder zu wenig Ersparnis dann, um zur PDF-Variante zu reißen. Vielleicht kauft man es dann gar nicht, weil man sich sagt, ja, Komplettpreis will ich nicht bezahlen, für 2/3 reicht mir aber auch nicht und dann lasse ich es lieber.
Wenn ich mich aber doch entschieden habe, dieses PDF zu kaufen, dann kann so ein PDF, mal ganz abgesehen von diesen ganzen Nachteilen, die so ein PDF auch hat, also ich glaube, wir alle drei sind Verfechter von Dinge im Regal stehen haben, damit man Leute, die zu Besuch kommen, beeindruckt sind.
Ja.
Das ist ein wichtiger Faktor. Oh, ist der aber belesen hier. Ja, ja.
Oder mein Güte, was liegt der für komischen Kram?
Ja, ja, genau, ja. Richtig, ja.
Seht, diese Star Wars Romane sind alle...
Die habe ich alle gelesen. Ja. Aber der Punkt ist natürlich, so ein PDF kann natürlich auch ganz nützlich am Spieltisch sein. Und ich würde jetzt einfach mal das einfachste Ding nehmen. Wenn ich damals D&D spielen wollte, D&D 3.5, dann musste ich mindestens 3 Bücher mitnehmen. Das Spielerhandbuch, das Spielleiterhandbuch und das Monsterhandbuch. Wenn ich mir das nicht vorher rausgeschrieben habe oder rauskopiert habe oder so. Aber sicherer war es eigentlich. Da konnte man gerne mal so ins Diskutieren kommen.
Schnell was nachschlagen müssen und so weiter.
Jetzt brauche ich nur noch mein Tablet mitnehmen. Das ist eine ganz praktische Sache.
Und ich war da, ich erinnere mich an unseren ersten Versuch quasi. Da habe ich mich auch im Kopf und Kragen geredet, als es um die Bequemlichkeit ging, das dann auch zu suchen. Also erstmal den Punkt, da kann man überhaupt nicht gegen argumentieren. Du kannst dann quasi beliebig viele Bücher, nicht beliebig viele, aber ne, sehr viele auf mein Tablet packen. Genau, und bin dann damit ausgesorgt. Aber mit Hilfe von doch sehr guten Programmen oder ne, den üblichen Sachen, mit denen man dann sehr gut eigene Lesezeichen oder vielleicht sind schon welche drin, kann man sich also theoretisch sogar das Nachschauen deutlich vereinfachen. Und ich sag mal, das war etwas, das habe ich erst so auch dann im Nachhinein festgestellt, gebe ich zu. Da habe ich meine Meinung also ein bisschen gewechselt. Ich habe das an dem Beispiel, würde ich sagen, ich habe letztens das Only War-Ding herangezogen. Das ist ein riesen Schmöker. Und ehrlich gesagt, da eben am Spielabend mit rumzublättern, mag dann ganz nett sein. Aber die eine Seite rauszufinden, wo dann die Klasse beschrieben wird oder wo das Talent steht, ich habe dann relativ zügig gemerkt, oh, das war war im Grunde mit der PDF war das in der Beta, das war deutlich angenehmer, weil ich quasi, ne, ich habe mir einmal Mühe gemacht, viele Lesezeichen reinzuhaken, dann hatte ich einfach nur Klassen, scroll 2-3 Seiten weiter, ah, da ist er ja. Oder neues Lesezeichen, Talente, muss eben kurz das Talent nachschlagen und dann habe ich da meine paar Seiten. Oder du hast dann eben die Möglichkeit, deine Tabellen in Verknüpfung, wir haben das, ne, deswegen habe ich da sofort eingegriffen, als Patrick erzählt hatte, wenn man das quasi in gedruckter Version plus PDF ausgibt. Man hat dann sofort die Möglichkeit, ne, was dann, du sagtest Handouts, aber was ist zum Beispiel mit Tabellen, die da drin enthalten sind? Die kann ich mir dann direkt auf ein Lesezeichen packen und mit einem Klick ist dann, was weiß ich, die kritische Treffertabelle oder was auch immer ist dann erreichbar oder für den einen oder anderen auch die Zufallsbegegnung, ja, wenn er die dann spielen möchte. Das sind schon sehr, sehr elegante Möglichkeiten, mit denen man das dann am Spieltisch, wenn man dann die Möglichkeit vielleicht über entweder jetzt den Fernseher oder im Idealfall ist es dann doch das Tablet, denke ich, dass, wenn man das so nutzbar hat.
Was man da natürlich sagen kann, natürlich könnte man auch ein normales Buch mit sehr viel dieser Lesezeichen.
Nein, das ist unmöglich, das geht
nicht. Das kann man natürlich machen, aber jetzt mal ehrlich, ja. Ich meine, das macht ja keiner. Ne? Ich habe in meinen Büchern so 2-3 vielleicht dann doch mal irgendwann drin. Es ist eben einfacher, wenn du liest, dann drückst du einen Knopf und du hast das Lesezeichen gesetzt. Also das ist eben doch noch ein bisschen einfacher. Man hat sofort griffbereit und ich glaube, daher kommt das. Und was ja vielleicht auch noch, je nachdem, was für ein Buch man hat, ist sowas wie eine Volltextsuche. Wenn das PDF gut formatiert ist, ist ja auch ein Gewinn. Ne?
Das ist das Wichtigste.
Da habt ihr letzte Folge die ganze Zeit drauf rumgeritten.
Ja. Ein Begriff eingeben und man hat sofort alle Fundstellen dazu. Wenn man dann sich manche Indexseiten aus Büchern anguckt, wo man dann nach einem Begriff sucht und wenn man Glück hat, taucht er da sogar auf und dann stehen da 7 Stellen und womöglich ist noch nicht mal markiert, fett, also ich glaube in einem Monsterbuch von Cthulhu fand ich das immer sehr anstrengend, weil dann stehen da 7 Seiten, aber nicht mal irgendwie fett nach dem Motto, hier wird das Monster beschrieben. Nein, du musst dann wirklich alle Seiten durchgehen, um zu gucken, wo ist denn jetzt die Hauptbeschreibung von dieser Wesenheit, und das ist dann doch auch da noch etwas einfacher.
Und was noch schlimmer war, also wenn man mal aus Sicht des Autors rangeht, wir haben dann Ägypten zum Beispiel als Ort und es gibt sehr viele Kreaturen im Cthulhu-Mythos, die irgendwas mit Ägypten zu tun haben. Aber leider, das ist nicht im Index vorhanden. Also guckst du dir die Monster durch und schaust dann nach jedes einzelne, ob das irgendwie in Ägypten vorkommen könnte. Hättest du eine Volltextsuche, wäre das Ganze viel einfacher. Dann klickst du nämlich einmal drauf und schon hast du irgendwie 132 Einträge, wo das Wort Ägypten vorkommt. Und das erspart sehr viel Arbeit und Nerven. Insofern bin ich für solche Bücher als Nachschlagewerke bin ich dann immer sehr dankbar.
Wie schon gesagt, ich hatte da meine Meinung auch etwas geändert, weil ich im Grunde vorher auch ein absoluter Verfechter des gedruckten war und gerade eben, wir haben das gesagt, man stellt das gerne im Schrank und um das dann auch so direkt zu lesen. Aber wie ich gerade sagte, es gibt dann eben Beispiele, wo es ist nicht mehr schön, eben hier vielleicht am im Bett oder was, dann ein 500 Seiten auch entsprechend schweren Schmöker dann dazu hinzu, ne, und dann umzublättern, das ist auch nicht spaßig. Das heißt, auch in solchen Gelegenheiten der Bequemlichkeit ist da, hätte ich nicht gedacht, aber da habe ich mich relativ zügig nach dem Tablet zurückgesehnt, wo sogar das grundsätzliche Lesen etwas angenehmer vonstatten ging.
Wobei, wenn ich die Wahl hätte, Suppressed Transmissions als gedrucktes oder als PDF-Ding, ich würde grundsätzlich eigentlich das Gedruckte vorziehen. Also, wenn es verfügbar ist, es ist für mich auch so ein Punkt, das ist die Verfügbarkeit, also auch in meiner Bibliothek sozusagen. Ich gehe zum Regal, ich sehe das Buch, ich weiß, dass es da ist, ich kann sofort rausziehen, ich kann es dann durchblättern, ne, und ich muss dann nicht erst das Tablet anschalten und dann muss ich...
Genau, dann muss das ja alles hochfahren und ne, warm werden.
In die Dateistruktur, ja genau. Und dann es ist unmittelbarer, das musst du schon zugeben.
Aber ich will darauf hinaus, dass aber eigentlich finde ich mittlerweile die Nutzung am Spieltisch eleganter ist mit einem Tablet. Gerade was die schnelle Suche nach der einen Tabelle, nach dem einen Talent, was du nachschlagen willst. Ich finde, dass das Buch wird dann, das ist das Schlimme dabei. Wenn ich nur eins zur Verfügung habe, da, weißt du was, da hast du recht, dann wird es für mich auch schwer werden. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt beides hätte, dann wäre für mich theoretisch das echte Buch etwas, was ich in den Schrank stelle und quasi, ne, als, ja, habe ich, toll, schön zum Angucken.
Für die Vorbereitung.
Aber für, genau, und ich muss sagen, aber dann zum Spieltisch in der aktiven Verwendung, glaube ich, würde ich dann es sehr begrüßen, wenn ich dann mein Tablet mit den entsprechenden Lesezeichen, die ich mir dann da alle gemacht habe, vielleicht sogar mit 2 oder 3 Büchern, die ich dann auch darin vereinbaren kann, mit dem Abenteuer, was ich spielen will, was ich ebenfalls dann vielleicht darin habe. Das ist die Verwendung am Spieltisch, da weiß ich nicht, ob mir quasi dann, ob ich dann nicht wirklich der PDF dem Vorzug geben würde anstelle des gedruckten Buches.
Ich will nochmal auf einen Punkt eingehen, der auch ein Vorteil bei E-Books sein kann, ist nämlich die Vervielfältigung. Und um es jetzt deutlich zu machen, es geht mir nicht darum, das Buch jetzt rumzustreuen, sondern wenn man es sich gekauft hat, kann man es ja, sofern man mehrere Geräte sein eigen nennt, aufs Tablet packen, auf den Laptop packen und auch womöglich auf dem Heimrechner packen. Das ist gerade für einen Moment, nämlich für die Charaktererschaffung, finde ich, ist das ein riesiger Vorteil. Wir hatten letztens das bei Heredium gemacht. Heredium hat dann noch den Vorteil, dass das E-Book oder das Regelwerk ja kostenlos zum Herunterladen bereitsteht. Also da kann sich das jeder ganz legal runterladen. Aber auch bei anderen Sachen ist ja, du darfst es nur nicht weitergeben, aber ob du es nun auf einem Tablet und auf deinem Laptop hast oder nur auf dem Tablet, ist ja rechtlich gesehen egal. Du darfst es eben nur nicht weitergeben, soweit ich weiß. Aber der Vorteil ist eben, es müssen nicht 5 Leute gleichzeitig in einem Buch die Vor- und Nachteile durchgucken, sondern man kann das so ein bisschen aufteilen. Und das ist uns eben schon mehrmals bei Charaktererstellungen positiv begegnet, wo solche Regelwerke eben kostenlos im Internet zur Verfügung standen, wo dann vielleicht der eine oder andere das eben auch noch auf seinem Tablet oder Laptop mitgebracht hat und das dann eben sehr viel schneller geht, als wenn man sich um das Buch prügelt und warten muss, bis derjenige sich seine Vorteile rausgeguckt hat oder der Spielleiter liest alles vor und man fragt dann nach und solche Geschichten, das geht eben dann auch da etwas einfacher.
Ist natürlich jetzt ein Sonderfall, ne?
Also, ist eine sehr spezielle Situation, aber bei uns ist das eben auch schon mal mehrmals aufgefallen, dass das bei sowas eben auch ein großer Vorteil sein kann.
Die Vor- und Nachteile von PDFs haben uns also jetzt hier beschäftigt in dieser Episode. Letztendlich denke ich, dass wenn die Peripheriegeräte noch günstiger werden und die PDF-Preise vielleicht auch entsprechend angepasst werden, dass man da nicht mehr drum rumkommt. Also ich glaube, die deutschen Verlage waren alle sehr spät dabei, ihren PDF-Markt aufzubauen. Aber ich glaube, für den Verlag selbst ist das ein sehr großer Vorteil. Für den Endkunden ist immer die Frage, ob sich das lohnt. Ich persönlich finde Print-on-Demand da immer noch eine Lösung, dass man sozusagen in einem Print-on-Demand-Verlag-Schuppen, wo auch immer, das Ding druckt. Und dann haben sozusagen die Leute, die mit der elektronischen Fassung völlig zufrieden sind, ihr PDF. Und die Leute, die gerne etwas gedruckt haben möchten, haben dann auch ein Druckwerk. Pendragon fand ich zum Beispiel da ganz nett. Also da konnte man dann das Grundregelwerk und auch die Great Campaign kaufen als Print-on-Demand. Und die Qualität ist wirklich sehr gut. Also das hat sich gelohnt. Okay, damit hätten wir dann RPC und PDFs abgehakt, zumindest einstweilen. Sollten da noch Kommentare kommen oder Fragen oder was auch immer, Anmerkungen, lesen wir das Ganze natürlich und können gerne auch nochmal zu dem Thema zurückkehren. Ich denke, die letzte Episode war dahingehend etwas länger, weil wir uns noch an einigen anderen Dingen aufgehalten haben. Beispielsweise, welche Produkte als PDF sinnvoll sind und welche nicht. Aber da kann man ja dann nochmal schauen, ob man da nicht nochmal zurückkommt.
Ach genau, das war Abenteuer und
genau,
so weiter.
Ich hatte eigentlich die Meinung, dass man Abenteuer gut als PDF machen könnte, aber Grundregelwerke wären ganz schön, wenn man die auch im Regal stehen hätte.
Ja, vielleicht warten wir einfach mal ab, wie sich's entwickelt. Ich muss jetzt gerade noch an Computerspiele denken, die man sich früher auch noch immer... Also zumindest für den PC, genau, da hat man sich die Schachtel gekauft, die stand im Regal, das Spiel war auf der Festplatte und irgendwann inzwischen kauft man ja da auch sehr viel mehr, nur digital. Vielleicht erlebt man das da auch noch immer stärker, dass der die Bedeutung des Sammelobjekts abnimmt.
Oder zukünftig auch nur noch digital, wenn es nach Xbox geht.
Ja, genau.
Dann hast du gar nichts.
Ja, die sind ja auch zurückgerudert. Aber das ist noch ein anderes Thema.
Machen wir beim nächsten Mal. Ebenfalls nächstes Mal werden wir uns mit Deadlands, Hölle auf Erden beschäftigen. Das war nämlich noch ein Rezi-Exemplar, was ich vom Uhrwerk-Verlag freundlicherweise bekommen habe. Und ich lese bereits fleißig darin und hoffe, dass wir unsere Runde dann demnächst starten können. Und dann gibt es nochmal eine Episode dazu. Gut, das war unsere Episode zum Thema RPC und PDF. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
Bis bald.
Tschüss.